So sah es in meiner alten Wohnung aus, vor ein paar Tagen. Umgezogen bin ich ja schon vorher nach unserer Hochzeit, aber in der alten Wohnung standen doch einige Sachen. Das meiste, was ich besitze, sind Bücher und da muss man schauen, wie kriegen wir die alle in die neue Wohnung. Einige von euch sind ja auch schon umgezogen und dann steht man vor der spannenden Frage, was nehme ich mit? Muss dann getragen werden. Dankenswerterweise waren ein paar Helfer da, die geholfen haben, diese schweren Kisten zu tragen. Oder auch zu überlegen, na, das ist nicht so wichtig, das kann man eigentlich wegschmeißen. Das brauchst du auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren nicht. Ja, also nicht so eine einfache Frage, vor der man dann steht und sich irgendwie entscheiden muss. Was brauche ich, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig? Und jetzt ist das, was sein sollte, auch in die neue Wohnung gekommen. Das ist sehr schön. Wir beschäftigen uns ja gerade intensiv mit dem zweiten Timotheusbrief. Und da haben wir auch die Frage, was ist jetzt wirklich wichtig, was soll auf keinen Fall weg? Und bei all den Sachen, die da umgezogen sind mit mir, sie sind alle nicht so wichtig wie das, was wir im zweiten Timotheus da lesen. Da lesen wir ja wirklich, um was es wirklich geht. Also ich meine jetzt nicht den Vers 2. Timotheus 4, Vers 13. Da kommen wir noch dazu. Da schreibt nämlich Paulus, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Ja, dachte ich, eine Ermutigung, auch Bücher mitzunehmen und so weiter. Ja, aber das war nicht das Hauptthema bei Paulus in 2. Timotheus, sondern das Hauptthema ist, was wir in Kapitel 1, Vers 14 gelesen haben, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, also bewahre das Evangelium, bewahre das Wort Gottes, achte da drauf. Ja, beim Umzug muss ich auch ein bisschen schauen, was ist jetzt ganz wichtig, was darf auf keinen Fall in so eine Bananenkiste verschwinden, die ich erst nach ein paar Monaten aufmache, sondern was hat Priorität. Ja, und da muss ich so ein bisschen sortieren. Ja, wenn man nicht sortieren kann, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig, dann kommt man schlecht voran. Und hier sagt der Apostel Paulus, das Wichtigste ist das, was Gott uns anvertraut hat durch den Heiligen Geist. Und das ist das Wort Gottes, das ist das Evangelium. Bitte, lieber Timotheus, achte darauf. Wir haben vorhin von Hiob gehört, schwierige Zeiten. Und Paulus erlebt ja selber so schwierige Zeiten. Er steht ja am Ende seines Lebens. Ihm ist klar, er wird das Gefängnis wohl nicht mehr lebend verlassen, ist im Gefängnis. Viele haben ihn verlassen, es ist eine wirklich sehr schwere Zeit für ihn. Und man sieht, wie ihm wichtig ist, weiter Gott zu vertrauen und das Anvertraute, das kostbare Gut zu bewahren. Beim letzten Mal, als ich darüber gepredigt habe, habe ich euch von dem Käseskandal erzählt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, der Käse sah nicht mehr so schön aus wie auf diesem Bild, aber ich wollte euch das nicht antun, euch verschimmelten Käse zu zeigen. Ja, da hatte eine Supermarktgruppe, die hatte auf einmal den Käse nicht bei 4-5 Grad oder so aufbewahrt, sondern bei 15 Grad. 1,5 Tonnen, ja. Das macht man nicht, sondern man muss schauen, wenn man etwas anvertraut bekommt, das wertvolle Gut, das auch gut zu bewahren. Und die haben es halt nicht gemacht. Das war ganz groß in der Zeitung. Was selten in der Zeitung steht, ist, wenn man das Evangelium nicht gut bewahrt, worum es ja hier den Timotheus auch gehen soll. Also wir haben uns schon intensiv damit beschäftigt, was man alles beachten sollte, um dieses Evangelium gut zu bewahren. Ja, wir haben gesehen bei der ersten Predigt, wie der Timotheus das ja empfangen hat von Paulus. Er hat es auch gehört von seiner Mutter und Großmutter. Und da haben wir gesehen, wie wichtig es ist, es Menschen weiterzugeben, auch in der eigenen Familie. Ja, es ist so toll, wenn Kinder viel lernen und in die Schule gehen und von den Eltern viel mitbekommen. Und am besten und tollsten ist, wenn sie vom Evangelium, von diesem kostbaren Gut etwas mitbekommen. Und vom Glauben hat also der Timotheus auch schon von seiner Mutter und Großmutter erfahren, aber dann das Evangelium richtig durch Paulus, weil das war ja dann erst bekannt gemacht, dass der Herr Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass man mit ihm eine Beziehung haben kann. So, dann haben wir gesehen, dass dieser Timotheus offensichtlich auch entmutigt ist. Ja, das kann ja sein im Glauben, auch beim Weitergeben vom Evangelium, dass man Entmutigung erfährt. Und da erinnert ihn Paulus daran in Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern... Ja, ihr kennt es. Wunderbar. Ja, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist schön, dass man sich da so gegenseitig erinnern kann. Und der Timotheus wird auch daran erinnert, was das Evangelium eigentlich ist, dass es ein Geschenk ist, dass es Gnade Gottes ist, dass der Herr Jesus uns das gegeben hat, dass wir uns darüber freuen können, dass es nicht erarbeitet wird, indem man besonders gute Leistung bringt, sondern dass es ein Geschenk ist. Und das ist wichtig, dass sich der Timotheus damit beschäftigt. Ja, mit, über was ich mir Gedanken mache, das prägt einen ja auch, wenn sich der Timotheus mit den Evangelium beschäftigt mit dem kostbaren Gut, dann ist das anders, als wenn er voll abgelenkt ist und sich um alles Mögliche kümmert. Ja? Wenn die Käseleute drüber nachgedacht hätten, wie man den Käse gut aufbewahrt, wäre das bestimmt nicht passiert mit diesem Käseskandal. So, der Predigttext heute, den wir uns anschauen, da bekommen wir weitere Hilfen, die für uns sehr nützlich sind, wie wir das kostbare, anvertraute Gut, wie wir das gut bewahren können. Und dazu lese ich aus 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 18. Halte fest, schreibt Paulus dem Timotheus, das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelius und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Ja, also hier geht's nicht um Bücher oder Bananenkisten, sondern um das Evangelium. Und damit ihr wisst, wo es heute so hingeht, drei Punkte. Nimm die gesunde Lehre als Maßstab. Das ist das Erste. Nimm die gesunde Lehre als Maßstab. Lass dich auch durch Enttäuschung nicht entmutigen. Ja, man wird Enttäuschung erleben. Der Timotheus hat auch einiges an Enttäuschung erlebt. Lass dich durch Enttäuschung nicht entmutigen. Und das Dritte, nimm dir Onesiphorus als Vorbild. Ja, wenn wir dann fertig sind mit dem zweiten Timotheusbrief und man sich vielleicht so zurückerinnert, was haben wir gelernt? Und dann kommt der Name Onesiphorus. Vielleicht weißt du dann noch, was man von ihm lernen konnte. Das wäre schön. Nimm dir den Onesiphorus als Vorbild. So, das hört sich erstmal in der Elberfelder Übersetzung ein bisschen komisch an. Vers 13, also der erste Punkt, nimm die gesunde Lehre als Maßstab. Hier steht, halte das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Ja, das heißt, das ist so eine Hilfe. Ich habe mal mitgebracht für den ersten Punkt so einen Maßstab, ja, so einen Maßstab Orientierung hilft besonders beim Umziehen. Ich musste so ein bisschen schauen, wie groß sind denn meine Schränke und wie groß und die Kasten, sagt man hier in Österreich, ich lerne das nicht. So, also wie groß ist das? Und das musste ich so messen und auch in der neuen Wohnung und wie passt das alles mit zusammen? Und da ist sehr hilfreich, wenn dieses Maßband genau ist. Ja, wenn ich da ein Ungenaues hätte und denke, okay, der ist nur halb so groß oder sowas, dann würde alles nicht mehr zusammenpassen. Und das ist dann schwierig. So, und so sagt der Apostel Paulus, lieber Timotheus, du hast so einen Maßstab, du hast eine Orientierung, etwas, was dir helfen kann. Das sind nämlich die gesunden Worte. Das ist das, was der Paulus dem Timotheus weitergegeben hat. Das ist das Evangelium, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Daran können wir uns fest orientieren. Das ist der feste Maßstab. So, und daran soll sich also auch der Timotheus immer halten. Und das Interessante ist, dass hier steht, gesunde Worte. Ja, ich weiß nicht, ob du sehr auf Gesundheit achtest, ob dir das in deinem Leben wichtig ist oder wenn du Kinder hast, ob du deinen Kindern auch immer wieder sagst, achte auf dies oder das. Ja, wasch die Hände, beachte die Hygiene oder dass man einander sagt, mach so ein bisschen Sport und sitz nicht den ganzen Tag im Sessel und trink nur Bier und ess Pommes und Schokolade und so weiter und so. Ja, ich meine, das mag auch mal gut schmecken. Also ich esse ja gerne Schokolade, aber das ist ein anderes Thema. Also, aber jedenfalls, wenn man die ganze Zeit praktisch sich nur falsch ernährt, wenn man die ganze Zeit im Sessel sitzt, sich nicht bewegt und die ganze Zeit auch nicht auf Hygiene achtet oder so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das nicht gut ausgeht. Ja, und da gibt's vielleicht manchmal auch Leute, die einem sagen, du, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf achten, wie du dich verhältst. Das kann nicht gut ausgehen. Und hier, dem Paulus ist das ein Anliegen und sagt, es kann nicht gut ausgehen, wenn du dich geistlich nicht gut ernährst, wenn du geistlich gar keine gesunde Nahrung hast, ja, wenn du dich gar nicht mit Gottes Wort beschäftigst, wenn du gar nicht den Maßstab hast, das kann nicht gesund sein. Ja, und Paulus gibt dann etliche Beispiele, das ist sowieso ein großes Thema in den Pastoralbriefe, also Pastoralbriefe sind Timotheusbriefe und Titusbrief, das ist an Leiter geschickt in den Gemeinden, wo die Aufgabe ist, haltet euch an die gesunde Lehre. Ja, wir lesen dann zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Das werden wir eh schon genau anschauen. Aber Maßstab ist nicht mehr, was will Gott und was Gott möchte, das tut auch der geistlichen Gesundheit gut, sondern Maßstab ist, was hört sich gut an. Ja, also Schokolade essen immer und nichts anderes oder nur im Sessel sitzen. Also für sie ist nicht mehr Maßstab, was möchte Gott und was tut unserer Glaubensgesundheit gut, sondern Maßstab ist auf einmal, ja, was hört sich gut an? Ja, was schmeckt auf dem ersten Bissen, was schmeckt da so ganz gut und so weiter, ja? Oder in Titus 1, Vers 9, da geht's um Ältesten, wenn Älteste eingesetzt werden, ja, soll man nicht nur drauf achten, ja, können die irgendwie gut reden und so weiter, ja, und sind die lieb immer zu allen und so weiter und sagen die uns immer, was wir hören wollen, sondern in Titus 1, Vers 9 steht als Maßstab, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Ja, da geht es auch um dieses Festhalten an Gottes Wort. Und damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre, da haben wir wieder die Gesundheit, ja, der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen, ja. Also das ist ganz wichtig, ja, dass Gottes Wort Maßstab ist und dass das nicht einseitig ausgelegt wird, sondern dass man darum ringt, das wirklich so auch weiterzugeben, wie Gott das vorgegeben hat. Deshalb hier haltet euch an den Maßstab, den Gott gegeben hat und erfindet da nichts Neues. Ja, die Schränke passen auch nicht rein. Wenn du denkst, sie sind ganz klein, dann ist es eben doch schwierig. Ich meine natürlich die Kästen. Ja. So, Gottes Wort, die Bibel festhalten. In Österreich gab es ja lange den Geheimprotestantismus. Da hat man verboten praktisch, die Bibel zu lesen, ja, weil das sollte nur auf Latein sein und in der katholischen Kirche. Und da hat man dann den evangelischen verboten, Bibel zu lesen, überhaupt sich evangelisch zu nennen und so weiter. Und Man hat aber trotzdem Bibeln geschmuggelt. Und man hat sie irgendwo versteckt und versucht, diese Bibel der nächsten Generation weiterzugeben und ihnen immer wieder mitzugeben, haltet das fest. Und da hat man so eine Bibel gefunden von Geheimprotestanten und die haben so am Anfang in diese Bibel was hineingeschrieben. Und die hatten hineingeschrieben, halt, was du hast. Halt fest an Gottes Wort. Ist doch im Weltgetriebe ein sicherer Hort, ein Licht in dunkler Nacht, ein Schatz, der Seelen selig macht, das Wort, für das die Väter litten, das Erbe, das sie dir erstritten, halt, was du hast. Das wird also den Nächsten weitergegeben und ihnen wird gesagt, haltet es fest. Ja, und so gibt es praktisch der Paulus dem Timotheus weiter und so ist das ein Anliegen. Eine Generation gibt es dann der nächsten weiter. So, jetzt haben wir ein bisschen gehört über die gesunden Worte, aber vom Zusammenhang schaut mal, was da steht. Welches Ziel haben die gesunden Worte? Und da steht hier, halte fest, das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe. Ja, das sind die großen Ziele Gottes, dass das Wort Gottes den Glauben erweckt, ja, dass Menschen wissen, wie können sie in Beziehung mit Gott treten, durch Vertrauen zu ihm. Und dann die Liebe, ja. Das größte Gebot ist ja, Gott zu lieben und auch den Nächsten. Ja, und praktisch die biblische Unterweisung, die gesunde Lehre ist dafür da, dass Menschen in Beziehung mit Gott kommen und dass sie lieben. Ja, und das ist nicht einfach so, ein bisschen lieben, ein bisschen glauben, sondern in der Verbindung mit Jesus Christus, ja. Ihr seht das, die in Christus Jesus sind. Ja, schon in 1. Timotheus 1, Vers 6 hat Paulus geschrieben, das Ziel der Weisung, ja, also wenn man was von Gottes Wort weitergibt, das Ziel ist die Liebe. Ja, und nicht so eine oberflächliche Liebe, sondern eine Liebe, die verbunden ist mit dem Herrn Jesus und auch mit den Nächsten. Ja, also das ist dieses Anliegen und da ist die Frage, wie können wir das schaffen? Paulus schreibt noch einmal was zum Heiligen Geist. Ja, wir haben vom Heiligen Geist schon gehört, nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und hier bewahre in Vers 14 das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, das ist so schön, dass Gottes Geist in den Christen wohnt und immer wieder daran erinnert. Ja, wir brauchen so einen Erinnerer. Vergiss das nicht. Denkt dran. Weiß nicht, ob ihr so auch Leute habt, die euch erinnern. Meine Frau sagt mir manchmal, wenn ich was vergessen habe, irgendwas hatte ich vergessen mitzunehmen in die Gemeinde. Und sie hat mir dann gesagt, schau, da hast du was vergessen. Und das ist schön, wenn man so Leute hat, die einen erinnern. Und so ist der Heilige Geist ein, der den Timotheus erinnert und ihm sagt, denke an diesen kostbaren Schatz, den du bekommen hast. So, also das war der erste Punkt. Halte den gesunden Maßstab, halte dich an Gottes Wort. Der zweite Punkt ist der, lass dich nicht entmutigen. Ja, das ist ja so, dass Enttäuschungen kommen und Paulus erlebt richtig heftige Enttäuschung. Und das kann sogar mit Christen sein. Ja, man kann auch als Gläubiger über Christen sehr, sehr enttäuscht und dann auch sehr entmutigt sein. Ja, wenn man schon länger in der Gemeinde geht, hat man da wahrscheinlich einiges in Erinnerung, wo man auch Enttäuschung von Christen erlebt hat. So, also Christen sind Gottes Kinder, sind Heilige, sind Königskinder. Ja, wir haben von dem König gesungen, der auf dem Thron sitzt und wir dürfen seine Kinder sein und wir sind es. Aber das heißt nicht, dass ich mich immer so verhalte. Und das heißt auch nicht, dass sich Christen immer so verhalten, wie es einem Königskind entspricht. Und so erlebt auch der Paulus da Enttäuschung und Entmutigung. Und der zweite Punkt ist, lass dich durch Enttäuschung nicht entmutigen. Und ich habe dafür mal so mitgebracht eine Zugkarte. Ja, das ist die Zugkarte, ich bin dann mal weg. Also ein Ticket, ja, ich bin dann mal weg. So erlebt das Paulus. Leute waren bei ihm, aber sobald er im Gefängnis war, wollten einige Leute mit ihm gar nichts mehr zu tun haben. Die haben sich so ein Ticket genommen und haben gesagt, ich bin dann mal weg. Das hat der Hiob auch erlebt, hatten wir das letzte Wochenende ja besprochen, wo von Hiob sich ganz viele Leute abwenden und sich so ein Ticket genommen haben und gesagt, ich bin dann mal weg. Ja, als es ihm dann wieder besser ging, kamen sie alle wieder, aber in dieser schwierigen Zeit, da waren nur seine 3, 4 Freunde da, die aber auch nicht so eine große Hilfe waren. So, und der Apostel Paulus erlebt das halt in Vers 15, lesen wir das. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen, wahrscheinlich war er über die besonders enttäuscht und traurig, Phygelus und Hermogenes. Ja, also diese beiden werden da besonders genannt, Enttäuschung über diese Leute. Und es steht gar nicht da, dass sie den Glauben verlassen haben. Das steht hier nicht. Aber dass sie eben Paulus verlassen haben und sich von ihm abgewandt haben. Ja, man muss sich das auch vorstellen, das hatte ich ja schon mal gesagt. Wenn dann Leute fragen, ja, was macht euer Leiter? Was macht er denn da so? Ja, und das ist ja schön, wenn man sagt, ja, der trifft sich jetzt mit ganz wichtigen Politikern und ist da bei einer großen Veranstaltung oder der leitet jetzt so eine riesige Akademie oder der hat jetzt ganz viele Vorträge dann muss man sagen, gerade im Gefängnis. Ja, das ist bei vielen nicht gut angekommen und sie haben sich deshalb geschämt und sind weggegangen. Und eben hier auch aus der Provinz Asien, mit denen Paulus zu tun hatte. Und das, ich glaube, Paulus war ja oft in Asien, hat da gepredigt, hat den Menschen geholfen. Viele sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und jetzt aus der Reihe derer, denen er so viel geholfen hat, wenden sich welche ab. Also ich kann Paulus gut verstehen und wenn er da enttäuscht ist und deshalb ist es so erstaunlich, dass er, obwohl er selbst entmutigt wurde, obwohl er selbst enttäuscht ist über diese Menschen, sich den Mut nicht hat nehmen lassen, sondern trotzdem ein Ermutiger geblieben ist für den Timotheus zum Beispiel. Ja, das zeigt geistliche Reife, wo man trotz Enttäuschung und Rückschlägen, wo man dann trotzdem auch für andere noch ein Ermutiger sein kann. Ja, und das erlebt man ja auch heute. Ja, man hat irgendwas sich irgendwo eingebracht in der Gemeinde oder auch anderswo für das Reich Gottes, hat sich da richtig viel Mühe gegeben und statt Dank Kritik. Das war ja. Also vielleicht sagt man es auch nicht so direkt, aber man spürt es irgendwie und so weiter. Das war ja doch daneben. Ja, und sowas kann entmutigen. Ja, oder du bist in einem Team zusammen und auf einmal melden sich da zwei ab. Sie heißen jetzt nicht Phygelus und Hermogenes oder so. Sie sind auf einmal weg. Und du hast aber fest mit denen gerechnet, dass sie da sind und sie sind weg. Ja, und solche Sachen können schon enttäuschen. Und Paulus erinnert daran, auch bei dem, was er erlebt, er bleibt ein Ermutiger. Ja, er nimmt sich nicht so ein Ticket und sagt, ich bin dann mal weg, kann man auch schlecht aus dem Gefängnis. Aber er hätte ja sagen können, ich schreibe jetzt keine Briefe mehr oder so, sondern er lässt sich davon nicht abbringen, auch vom Gefängnis auch Menschen zu ermutigen. Dietrich Bonhoeffer ist den meisten ja bekannt, der war ja dann später auch im Gefängnis, ist auch hingerichtet worden. Und ich bringe das relativ häufig, weil ich es so toll finde. Also so alle 2 Jahre in der Predigt ist das drin, was er in seinem Buch Gemeinsames Leben geschrieben hat, wo man aneinander richtig große Erwartungen hat. Und weil diese Erwartungen enttäuscht sind, sich dann vielleicht zurückzieht. Er schreibt, unzählige Male ist eine ganze Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Gerade der ernsthafte Christ wird oft ein sehr bestimmtes Bild von der Art des christlichen Zusammenlebens mitbringen und zu verwirklichen bestrebt sein. Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut ist, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selber, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich ein Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Ja, also da geht es um übertriebene Träume, wo man denkt, die Leute sollen so und so sein, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und wenn sie nicht so sind und so weiter, möchte ich mit dieser Gemeinschaft nichts zu tun haben. Und Bonhoeffer betont dann sehr, wir sind ja in Gemeinschaft dadurch, dass wir erkannt haben, wir sind alle nicht perfekt. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Vergebung. Und wir brauchen, dass wir gemeinsam in seinem Dienst sind. So, also, das waren die Leute, die sich einfach dann das Zugticket genommen haben und gesagt haben, wir sind jetzt mal weg. Na gut, damals gab es noch keinen Zug, aber ihr wisst, was ich meine. So, das Dritte ist, nimm dir Onesiphorus als Vorbild. Zum Glück hat Paulus nicht nur Enttäuschung erlebt, sondern der hat Menschen erlebt, Christen erlebt, die ihn echt ermutigt haben. Ja, das ist so ein Kontrast zu den beiden anderen. Schaut in Vers 16. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt. Stell dir vor, es ist richtig heiß. Müssen wir lange zurückdenken. Ne? Und du bist richtig erschöpft und so weiter. Ja. Und dann auf einmal wird dir ein Glas Wasser angeboten. Ja. Wer mag gerne eins haben? Ich habe aber nur eins jetzt. Ja. Okay. So, das ist doch was Wunderbares. Ja, gut, ihr anderen seid jetzt alle neidig. Ja, das ist doch was Wunderbares, wenn man wirklich erschöpft ist und kraftlos ist und lauter Sonne und auf einmal einen Schatten und dann bekommt man einen Schluck Wasser und dieses Wasser gibt richtig viel Kraft. Ja, und so können manchmal Menschen sein. Ja, so schreibt Paulus über diesen Onesiphorus, das ist ein Mensch, wenn ich bei dem war, wenn ich mit dem zu tun hatte, der hat mich erquickt. Der hat mir einfach Kraft gegeben. Und vielleicht, wenn du jetzt überlegst, fallen dir vielleicht auch Menschen ein, mir fallen etliche ein, auch etliche, die ich jetzt hier gerade sehe, die für mich so eine Erquickung war. Und so eine Ermutigung und so eine Stärkung. Ja, ich bin dankbar auch hier für die Gemeinde. Ja, das ist schön, wenn es Leute gibt, die einen auch in schwierigen Phasen ermutigen, die sagen, ich bete für dich, nicht nur so oberflächlich, ja, so abgehakt, so Punkt gemacht oder so, sondern die sich da echt erkundigen und nachfragen. Ja, nimm dir diesen Onesiphorus als Vorbild. Ja, du kannst dich ja fragen, ich habe noch eine dagelassen, zur Sicherheit. Ja. Du kannst dich ja fragen, wo ist jemand, den ich erquicken kann, den ich ermutigen kann, der vielleicht momentan durch keine einfache Zeit geht. Und manchmal sind ja gewisse Leute im Blick, manchmal steht auch jemand abseits. Wo kann ich jemanden so erquicken? Ja, manchmal muss es gar nicht viel sein, aber es kann auch viel sein, ja. Jedenfalls der Onesiphorus, der hat sich richtig Mühe gemacht, ja. Damals gab's ja das noch nicht mit Google Maps und sowas alles und hier steht, sondern als er in Rom war, na vorher schon, denn er hat sich meiner Ketten nicht geschämt, dass er im Gefängnis war, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Ja, also dem war das ein Bedürfnis, jetzt diesen Paulus, der einsam war, er war in dieser Zeit einsam, den zu besuchen. Und da hat er, obwohl das schwierig war, sich alle Mühe gegeben, dorthin zu kommen. Das war ihm wirklich ein Anliegen, hat ihn dann auch gefunden. Der hat nicht gesagt, ja, wie ist das, wenn ich da hingehe, nicht, dass die mich auch verhaften. Ja, weil das war ja damals so, zu der Zeit damals war Nero, der Christenverfolger, der war der Kaiser. Ja, und es war nicht so ungefährlich, da einfach so ins Gefängnis zu gehen, jemanden zu besuchen. Das war auch die Frage, was macht er da? Und das Besondere ist eben, dass er sich da nicht geschämt hat, dass er hingegangen ist und diese Situation auch genutzt hat, um den Paulus zu ermutigen. Für uns ist das oft einfacher, jemanden zu besuchen. Man hat auch da Hilfe, da hinzugehen, ja. Und vielleicht ist das auch wieder so eine Erinnerung heute, wenn wir diesen Onesiphorus als Vorbild haben, dran zu denken, wen könnte ich auch stärken durch einen Besuch? Ja. Manche von euch nehmen gerade die Apostelgeschichte durch im Hauskreis. Ja, da haben wir den Barnabas, der wurde bewusst genannt Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung, Sohn der Stärkung. Ja, weil das war einer, der konnte auch Leute so ermutigen. Oder der Martin Luther, manche von euch haben den Film gesehen, wo Martin Luther verzweifelt war und gesagt hat, ich mache vieles nicht richtig und kann Gott mich überhaupt annehmen und ich komme in die Hölle und reicht das überhaupt, was ich mache? Und dann gab es einen Johannes Staupitz. Und dieser Johannes Staupitz, der hat ihn ermutigt und hat ihm gesagt, schau auf das, was Christus getan hat. Schau auf das, was Christus getan hat. Ja, das kommt in dem Film, kommt das auch sehr schön rüber, aber so war dieser Staupitz auch so ein Onesiphorus für den Martin Luther. Ja, und das können wir auch sein, dass er uns gebraucht. Und das gehört ja zu diesem anvertrauten Schatz, ja, dass wir diesen anvertrauten Schatz weitergeben und Menschen darin ermutigen und dabei bleiben. Dann wird noch gesagt über den Onesiphorus, Vers 18, und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch viel besser. Ja, also das war nicht so eine Einmalaktion, sondern der war offensichtlich in der Gemeinde in Ephesus, da wo auch Timotheus gewesen ist, und da hat er gedient. Wie er gedient hat, das steht nicht da. Ob er jetzt geputzt hat, ob er im Musikteam unterwegs war, ob er Seelsorge gemacht hat, Kleingruppen und so weiter, ob er viel im Hintergrund gemacht hat oder mehr vorn, das steht nicht da. Aber ihm war es ein Anliegen, zu dienen und sich noch einzubringen. Was auffällt bei dem Onesiphorus und seiner Familie, dass zweimal steht in unserem kurzen Predigttext, der Herr gebe dem Hause des Herrn, dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, Vers 16. Und dann auch in Vers 18, der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jenem Tag. Der Paulus wird den Onesiphorus wahrscheinlich nicht mehr sehen. Er ist im Gefängnis, er ist weit weg, er ist in Rom. Onesiphorus hat ihn besucht, ob das nochmal klappt, das ist unsicher. Aber er hat einen Wunsch für diesen Onesiphorus und macht damit deutlich, was ganz wichtig ist für alle Mitarbeiter, für alle, die zu Jesus gehören. Wir brauchen die Barmherzigkeit und das Mitgefühl Gottes. Ja, das ist sozusagen ein Anbefehlen an die Gnade Gottes. Gott ist gnädig und darauf wollen wir uns verlassen, bis zu jenem Tag, den Tag, wo er wiederkommt. Das ist ja das Evangelium, dass wir durch Gottes Gnade gerettet sind. So, wir hatten also die Aufgabe und bekommen die Aufgabe, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Ja, nicht nur das anvertraute Gut, was ich da in diesen Bananenschachteln da hineingepackt habe. Ja, vielleicht ist manches inzwischen kaputt gegangen oder so. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Evangelium von Jesus Christus. Und wir haben diese Aufgabe aus dem Timotheusbrief, bewahre das anvertraute Gut. Das erste war, Behalte diesen Maßstab, die gesunde Lehre, ja. Lass dich auch durch Enttäuschungen nicht entmutigen. Nimm dir kein Ticket, ich bin jetzt weg. Ja, lass dich da nicht entmutigen und nimm den Onesiphorus als Ermutigung, ja, der erquickend war und Kraft gegeben hat, auch in schwierigen Zeiten. Wir wollen jetzt das Lied singen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ja, das ist dieses anvertraute Gut. Und dieses Wort hilft uns, den Weg zu finden. Amen.